Ja, schön mal wieder hier zu sein. Wir wurden eben so vertraut angekündigt, Ernst und Christa. Für die, die nicht wissen, wer ich bin, ich war etliche Jahre Pastor in dieser Gemeinde, deswegen so dieses vertraute Ernst und Christa. Wir haben es ganz am Anfang gesungen. Es ist Sommerzeit. Ich meine dabei gar nicht das Wetter. Ich muss mal gucken hier, sollte jetzt, da kommt was. Ich meine dabei gar nicht mal das Wetter. Im Moment ist es ja gerade nicht unbedingt so wie Sommer, sondern ich meine die Uhr. Wir haben Sommerzeit. Jedes Jahr im Frühjahr wird die Zeit um eine Stunde vorgestellt. Und im Herbst wird sie wieder eine Stunde zurückgedreht, was der Mensch nicht so alles macht. Es gibt ja schon seit einigen Jahren die Diskussion, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob es nicht eigentlich mehr schadet als nützt. Ich muss sagen, ich könnte darauf verzichten, auf diesen Wechsel von Sommer- und Winterzeit. Anders könnte das sein, wenn wir auf die gegenwärtige Weltsituation schauen. Wahrscheinlich würden da viele sagen, das wäre doch mal was. Könnten wir die Zeit einfach zurückdrehen? Nicht nur um eine Stunde Ende Oktober, nein, am besten weit zurück, ganz weit, vor den 24. Februar 2022. Vor diesem mörderischen Angriff Putins auf die Ukraine. Oder vor den 7. Oktober 23, dieses unsägliche Massaker der Hamas in Israel. Oder wenn wir schon dabei sind, vielleicht sogar vor den 28. Januar 2020, als erstmals ein Mensch in unserem Land an Covid-19 erkrankte. Oder vor den 28. Oktober 22, als die Geldentwertung zum ersten Mal seit 70 Jahren über die 10%-Hürde sprang. Die Zeit zurückdrehen, das wäre doch was, oder? Nicht, um das alles nochmal zu erleben, könnte man ja denken, aber im Gegenteil, um wieder zurückzukehren in die gute alte Zeit, in diese goldenen Jahre vorher. Wir wussten ja gar nicht, wie gut wir es hatten. Ohne Krieg, ohne Pandemie, ohne Inflation oder Energiekrise. Eine nahezu heile Welt, jedenfalls im Rückblick. Könnten wir doch die Zeit zurückdrehen. Aber wir wissen alle, es geht nicht. Und was dann? Was tun wir, wenn wir die Zeit nicht zurückdrehen können? Was tun wir, um den Mut nicht zu verlieren? Was tun wir Christen? Christen greifen zur Bibel. Das ist unser Ding. Wir trauen der Bibel, weil sie uns unser Leben erklärt. Und das gilt auch jetzt, in den harten Zeiten und in den schweren Jahren. Denn die Bibel ist kein heile Weltbuch. Carla hat uns eben schon den Psalm 27 vorgelesen. Ich lese ihn nochmal, war ja kein kurzer Text. Und vielleicht hört man beim zweiten Mal noch ein bisschen mehr. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machten sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und meine Feinde. Doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Heer mich belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Denn er bewahrt mich in seiner Hütte am Tage, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes. Er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt. Für den Herrn will ich singen und musizieren. Hör doch, Herr, mein lautes Rufen, hab Erbarmen mit mir und antworte mir. Ich dachte nach über dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Du bist doch mein Beistand. Schick mich nicht weg und lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt. Denn Vater und Mutter haben mich verlassen, doch der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und führe mich geradlinig durchs Leben. Dann haben meine Verleumder das Nachsehen. Überlass mich nicht der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgetreten, um mich einer Gewalttat zu beschuldigen. Was wäre mit mir geschehen, wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte? Ich werde die Güte des Herrn erfahren, solange ich noch im Land der Lebenden bin. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fasse neuen Mut. Nach dem, was ich wahrgenommen habe, glaube ich, es sind vier Anregungen in schwierigen Zeiten, die wir in diesem Wort der Bibel hören sollen. Als erstes tröstliche Enttäuschung. Ja, ihr habt richtig gehört, tröstliche Enttäuschung. Als Beter des 27. Psalms wird uns König David vorgestellt. Aber König David nicht im Glanz seiner großen Taten und großen Tage, nein, König David in großer Not, innerer und äußerer Not. Da sind Feinde, die ihn überfallen und sich sein Land einverleiben wollen. Da sind Heere, die die Stadt belagern. Da sind interne Gegner, die mit falschen Zeugen seine Integrität in Frage stellen. Er sagt es selbst, es ist böse Zeit. Dazu kommt innere Not. Er sieht sich von Vater und Mutter verlassen, ja verstoßen und verurteilt. Es kommt alles zusammen, wie es manchmal ist im Leben. Eins kommt zum anderen. Oder wie der Fußballer Jürgen Wegmann mal gesagt hat, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Nur, dass das hier ein Beter sagt, ein Frommer aus dem Alten Testament, und er betet, es ist böse Zeit. Feinde von außen, Einsamkeit, bösartige Kritiker, das ganze Programm. Was hätten wir gebetet, wenn wir den Auftrag bekommen hätten, Nummer 27 im Gebetbuch der Bibel zu schreiben? Dass wir uns sorgen, wie sich die politischen Mehrheiten entwickeln, in Deutschland, in Europa, in den USA. Dass uns die Familien aus der Ukraine zu Herzen gehen, auseinandergerissen, die einen an der Front, die anderen auf der Flucht. Dass wir uns fragen, welchen überhitzten Planeten wir den Enkeln hinterlassen. dass uns persönliche Not den Atem raubt, Krankheit, Trennung, Einsamkeit. Oder dass es einfach diese Häufung von Krisen ist. Krise ist ja nicht mehr die Ausnahme. Krise ist das neue Normal. Also unser Psalm 27, Gott sind gerade enttäuscht vom Gang der Dinge. Aber warum soll das eine tröstliche Enttäuschung sein? Eine Enttäuschung ist es ganz sicher. Und zwar gleich eine doppelte Enttäuschung. Die eine Enttäuschung ist ganz weltlich. Wir hatten uns doch so gut eingerichtet in einem angenehmen Leben. Wohlbefinden und Sicherheit waren doch garantiert. Und es sollte immer noch besser werden. Jahr um Jahr wuchs der Wohlstand. Klar, es gab auch Rückschläge und Krisen, aber das hatten wir doch im Griff. Wir leben doch im, wir schaffen das Land. Das können wir doch kontrollieren, dachten wir. Und jetzt merken wir, es ist alles nicht so stabil, wie wir dachten. Und wir kontrollieren unser Leben nicht. Und wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen. Vor wem sollte ich mich fürchten, fragt der Beter im Psalm. Da könnten wir sagen, da fällt uns so einiges ein, wovor wir uns fürchten wollen. Das ist die eine Enttäuschung. Die andere Enttäuschung ist geistlich, betrifft also unseren Glauben. Wo ist Gott in all dem? Hat er uns den Rücken gekehrt? Es gibt ja so eine Art frommen Optimismus, der sagt, Gottes Reich ist doch nahe herbeigekommen. So allmählich werden wir die Transformation unserer Gesellschaft erleben. Und Christen tun mit und verwandeln das Land immer mehr in das, was Gott sich vorgestellt hat. Mission ist dann nicht mehr nur Seelen retten für den Himmel. Mission ist Bau des Reiches Gottes hier und jetzt. Andere würden es weniger politisch sagen, eher auf den Einzelnen bezogen. Wer Jesus folgt und auf den Geist Gottes traut, der wird auch Krankheit und Not besiegen. Dem winkt ein Leben unter Gottes reichem Segen hier und jetzt. Klingt doch schön, oder? Nur unser David im 27. Psalm sagt, nein, so ist das nicht. Da sind Übeltäter, Widersacher und Feinde. Da ist Mord und Totschlag, erbarmungslose Kritik und Verurteilung. Da ist Unfrieden und Streit bis in die eigene Familie hinein. Und bitte glaubt es mir, das gehört zum Leben des Volkes Gottes dazu. Das ist so. Gottes Volk lebt in der wirklichen Welt, nicht in der heilen Welt. Das ist die Enttäuschung. Unser Glaube ist keine Versicherungspolice für ein sorgenfreies Leben. Unser Glaube garantiert uns nicht, dass alles immer besser wird. Erlebst du also persönlich Schweres? Oder geht dein Land durch harte Zeiten? Willkommen im Club. So ist es bei denen, die Gott lieben und fürchten. Oder andersherum, noch immer darf das Böse sein Unwesen treiben. Noch immer gibt es das, Schmerz, Leid, Tränen, innere und äußere Not, bösen, bitteren Tod. Noch immer hat Gott Geduld mit dieser Welt, freilich auch mit der Bosheit dieser Welt. Und was bitte ist daran tröstlich? Enttäuschend ja, aber tröstlich? Nun, ich meine, tröstlich ist, dass wir nicht auf dem falschen Weg sind, wenn es uns so geht. Wir haben es nicht verbockt und haben uns meist auch nicht selbst zuzuschreiben. Tröstlich ist, dass uns Gott nicht verlassen hat, wenn wir kein Glück haben und Pech auch noch dazu kommt. Tröstlich ist, mit unserem Glauben ist nicht etwas in Unordnung, wenn das Leben schwer ist und die großen Versprechen von Heilung und Wohlbefinden sich nicht erfüllen. Wer glaubt, hat es auch nicht leichter. Und wer es nicht leicht hat, glaubt trotzdem richtig. Das ist das Erste, woran uns Psalm 27 erinnert. Aber wie geht's jetzt weiter? Das Zweite, ein radikaler Fokus. Warum ist dann, wenn das so ist, der Beter so merkwürdig gelassen? Er sagt, mein Herz fürchtet sich nicht. Und er fragt uns sogar, sagt mal ehrlich, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Dabei geht es nicht nach dem Motto, stell dich nicht so an, anderen geht es auch nicht besser, sondern der alte fromme David sagt, der Herr ist mein Licht und mein Glück. Und er hat einen einzigen Herzenswunsch. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn, nichts anderes wünsche ich mir, ich möchte im Haus des Herrn sein alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Das nenne ich mal einen Fokus. Eine einzige Bitte. Nun, David wird auch sonst das Nötige getan haben. Er wird die Verteidigung seiner Stadt organisiert haben. Wir wissen ja von David, dass er davon etwas verstand. Er wird Nahrung, Energie und ärztliche Versorgung abgesichert haben. Er wird all das getan haben. Er wird vernünftige Politik gemacht haben. Hier geht es nicht um ein Entweder-Oder. Aber in seinem Inneren, da wohnt eine Bitte. Im Hause des Herrn will er sein. Gottes Schönheit will er betrachten. Um das alles durchzustehen, das harte Arbeiten und auch die Enttäuschung. Eine einzige Bitte. Dass das Leben schwer sein kann, das wussten die Menschen immer schon. Und sie haben nach Strategien gesucht, damit fertig zu werden. Sie entdeckten, unter allem, was wir haben, was wir tun, genießen und lieben, unter all dem droht immer ein tiefer Kummer, nämlich Verlust und Scheitern. Wenn du etwas liebst, riskierst du furchtbaren Schmerz. Wenn du dein Herz an etwas hängst, dann wirst du unweigerlich furchtbar verletzt werden. Und die schlauen Menschen in der Antike schlossen daraus, am besten bleibst du auf Abstand. Bindest dein Herz an nichts und bleibst kühl, unerschütterlich, in tiefer Gelassenheit. Hoffe nicht zu sehr, liebe nicht zu sehr, binde dich nicht zu sehr. Dann bleibt dir der Schmerz und der Kummer erspart, wenn das Leben rau wird. Was hat man dann noch auf Gott übertragen? Gott, der unbewegte Beweger, an den kam nichts ran. Ist das auch die Antwort, zu der uns der Beter von Psalm 27 ermuntert? Der alte Kirchenvater Augustin sagt, was wäre das für ein trostloses Dasein, nichts mehr zu lieben und das Herz nicht mehr an das zu hängen, was uns Gott schenkt. Klar, da droht Schmerz und Verlust überall. Aber die Lösung ist es eben nicht, etwas weniger zu lieben. Die Lösung besteht nicht darin, zum Leben innerlich auf Abstand zu gehen, kühl zu bleiben. Wie selbstsüchtig wäre das denn, weniger zu lieben, um nicht selbst verletzt zu werden? Nicht all das Gute im Leben weniger zu lieben, ist die Lösung für schwere Zeiten, sondern den einen mehr zu lieben. Noch einmal, Gott mehr zu lieben, das ist es, was hilft. Wir sollen auch in bösen Zeiten das Leben nicht weniger lieben, unsere Liebsten nicht weniger lieben, unseren Beruf, unser Haus, unser Dasein nicht weniger lieben, sondern Gott immer mehr lieben. Das können wir am Psalmbeter ablesen. Seine einzige Bitte gilt Gott. Sie gilt nicht den schlimmen Umständen, in denen er leben muss. Zuerst und vor allem bittet er darum, in der Nähe Gottes sein zu dürfen. Nicht, weil Gott ihm nützlich sein könnte, sondern weil Gott alles ist, was er braucht und will. Weil er weiß, da bin ich endlich zu Hause, tief geborgen, mitten in den Attacken aller meiner Feinde, mitten in den bösen Zeiten. Damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist völlig in Ordnung, Gott in den Ohren zu liegen, wenn uns die Umstände unseres Lebens quälen. Es ist nichts Falsches daran zu beten, Herr, hilf mir aus dieser Krankheit, bitte heile mich. Oder Vater, fall diesem Aggressor in den Arm und stürze ihn vom Thron. Oder Jesus, mein Retter, hilf mir heraus aus dem Loch der Traurigkeit. Das ist völlig in Ordnung. Jesus lehrt uns so beten, um das tägliche Brot, die Befreiung von Schuld, Versöhnung untereinander, Erlösung von all dem Bösen, das uns quält. Nichts dagegen. Aber da ist eben noch etwas anderes. Herr, was auch immer kommt, Gutes oder Böses, das eine will ich unbedingt bei dir sein, in deiner Nähe, in deinem Haus, in deinem Licht, bei dir. Du bist Vater, du bist mein Licht, mein Glück, mein Heil. Und das ist unverdient und unverlierbar. Es ist reines Geschenk. Und Gott nimmt es nie wieder von mir weg. Versteht ihr? Ja, Herr, ich bitte dich um Heilung von diesem oder jenem Leiden. Aber ich weiß auch, das einzige Leiden, das mich umbringen könnte, das wäre, dich zu verlieren. Ich bitte dich, dass ich über die Runden komme und mir die Miete und das tägliche Brot noch leisten kann. Aber der einzige Schatz, ohne den ich nicht sein könnte, ist so unzerstörbar, dass Motten und Diebe ihm nichts anhaben können. Ich möchte nicht, dass Beziehungen vor die Hunde gehen. Hilf mir, dass das nicht geschieht. Aber selbst wenn mich Vater und Mutter im Stich lassen, verurteilen oder auch aus meinem Leben verschwinden, weil sie sterben, dann lass mich bei dir ganz zu Hause sein. Du verlässt mich ja nie. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Haltung, die uns der Beter des Psalms nahelegt, auch für uns Christen. Nicht das Leben weniger zu lieben, sondern Gott immer mehr zu lieben. Nicht, weil Gott neidisch wäre auf unsere Liebe zum Leben, sondern weil es nur Gott ist, bei dem wir am Ende des Tages sicher sind, getröstet im Schweren, hoffnungsvoll in bösen Tagen. Will sagen, das ist die Kraftquelle, damit wir standhalten, wenn sich die Welt nicht zum Besseren wendet, wenn uns das gemütliche Leben entzogen wird und wenn wir kein Glück haben und auch noch Pech hinzukommt. Das Geheimnis dieses Psalms ist ganz einfach. Wer so betet, der will nicht nur etwas von Gott, dass das Böse weggeht. Er will Gott selbst. Gott ist ihm nicht nützlich. Gott ist sein größter Schatz, an dem sein ganzes Herz hängt. Aber wie soll das zugehen, zu so einer Haltung zu kommen? Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Das Wort, das hier für Schauen steht, ist sehr intensiv, sehr stark. Es ist ein intensives Schauen, ein Betrachten und Meditieren, fast schon ein Starren. Worum geht es hier? Ich glaube, es geht um unser Beten. Es geht darum, wie all das, was wir wissen, auch unser Herz erreicht. Was ich jetzt gerade gesagt habe, das wissen wir ja alle. Das Problem ist oft, Es kommt nicht in unserem Herzen an. Wie kann es werden, dass wir nicht nur mit dem Kopf zustimmen und sagen, Gott ist unser Ein und Alles, sondern wie unser Herz dabei mitschwingt, wie wir innerlich Zugang zu diesem Geheimnis bekommen, dass der Herr unser Licht und Glück ist, unabhängig davon, ob es gute oder böse Zeiten sind. Martin Luther hat viel darüber nachgedacht, wie unsere Liebe zu Gott entzündet werden kann. Als er mal einen kleinen Text geschrieben hat, wie man beten lernt, da fängt er mit einer ganz nüchternen Bemerkung an. Er berichtet, dass er, wenn er beten will, oft so dermaßen lustlos ist, so kalt und so lieblos, dass er überhaupt nicht anfangen mag zu beten. Was tut er dagegen? Er sagt, ich muss zuerst das Herz erwärmen. Wie macht er das? Nun, bevor er sein eigenes Gebet spricht und Gott um all das Nötige bittet, betet er Psalmen und singt Lieder. Und dann merkt er, wie er innerlich auftaut, wie ihm Gott mit seiner unbeschreiblichen Liebe vor Augen steht, wie er endlich nicht mehr mit sich beschäftigt ist, mit seinem Vertrauen oder seinem Zweifel, mit seinem Glück oder Pech, sondern wie er mit Gott beschäftigt ist. Wie er endlich sich nicht noch im Gebet selbst betrachtet, bewertet und beurteilt, sondern endlich auf Gott schaut. Das, was Luther da beschreibt, kenne ich auch nur zu gut. Wie soll ich beten, wenn ich innerlich kalt bin? Wenn ich in mir selbst gefangen bin, wo doch Gott unsichtbar ist und nicht fassbar? Wie es dann ja eben nicht geht, ich kann sein Angesicht nicht schauen, ich kann seine Schönheit nicht betrachten. Aber es gibt Wege, wie unser Herz sich für die Nähe Gottes öffnet. Ich nenne jetzt nur einen, Anbetung. Ein zweiter Weg, den der Psalm nennt, wäre der Gang in den Tempel, in das Haus des Herrn. Für uns heute, wir haben keinen Tempel mehr, ist es das Bleiben in der Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Darüber sage ich jetzt nichts, ich beschränke mich auf das andere, Anbetung. Anbetung ist Liebe zu Gott, die in Worte gegossen wird. Und Anbetung ist der Türöffner zu unserem Herzen. Anbetung zieht unseren Blick von uns selbst weg und führt uns in Gottes ausgebreitete Arme. Der Vater steht ja schon vor der Tür mit geöffneten Armen und wartet auf uns, die wir ihm und uns selbst so oft verloren gehen. Anbeten, ihm erzählen, es aussprechen und ausbreiten, sagen, wer er ist, der Schöpfer, der unendlich Geduldige, der treue Beistand, der unermüdlich Vergebende, der alles Opfernde, der großzügige Helfer. Sagen, wer er ist, der alles aufgab, in einer Krippe geboren, für uns unterwegs bis zum Ziel, einem Kreuz, wo er an unserer Stelle und zu unseren Gunsten das Leben gab, der auferstand und damit uns das Tor öffnete zum ewigen Leben, der uns lehrt, Vater zum unbegreiflichen Gott zu sagen. Anbeten auch den Geist, der in uns wohnt, der uns mit anderen verbindet, der unser armseliges Gebet vor Gottes Thron trägt und hörbar macht, der uns tröstet und begeistert. Anbeten, Gott erzählen, wer er ist und damit es uns selbst vergegenwärtigen. Also anbeten, nicht sagen, wie fromm ich bin, nicht sagen, wozu er nützlich ist, sondern wer er ist. Und das kann man tun mit den Psalmen zum Beispiel oder mit dem Glaubensbekenntnis, mit alten und neuen Liedern, haben wir heute Morgen gemacht. Aber bitte mit Liedern, die nicht doch wieder dauernd über uns reden und über unsere Gefühle und unsere Anbetung. Denn zack, da sind wir wieder bei uns. Wenn wir anbeten, geht es um ihn, nicht um uns. Um seine Gefühle für uns und nicht um unser Gefühl. Und paradoxerweise kommt das mit unseren Gefühlen gerade so wieder auf Kurs, dass wir uns nicht mit ihnen, mit unseren Gefühlen beschäftigen, sondern eben ihn anbeten. Und es geht noch weiter. Anbeten, ihm sagen, wer er ist, dann auch mit eigenen Worten. Oder mit den geliehenen Worten alter Gebete. Oder in tiefem Schweigen vor seinem Thron, mit dem Blick auf das Kreuz, es anschauen. Oder vor einer Kerze, die uns sagt, er ist jetzt hier. Anbeten, bis das Herz sich erwärmt. So geht das, die Schönheit des Herrn schauen. So suchen wir sein Antlitz. Das war der dritte Schritt. Jetzt könnte man ja meinen, das ist ja alles ganz nett. Dann werden wir noch ein bisschen frommer. Aber was hat das mit unserer verzwickten Weltlage zu tun? Inwiefern hilft uns das? Warum sollte das etwas an unserer Sorge ändern, dass wir uns unser kleines Leben nicht mehr leisten können? Was ändert das am Krieg? Wir sind jetzt tröstlich enttäuscht. Wir haben unseren Fokus auf Gott gerichtet und in Anbetung unseren Glauben bestärkt. Und jetzt? Ein viertes und letztes. Das erhobene Haupt. Das alles könnte ja wie ein Durchhalteappell klingen. Es ist zwar alles ganz schlimm und es bleibt auch schlimm und es wird vielleicht noch schlimmer, aber tief in deinem Herzen bist du mitten im Chaos geborgen. Und mehr gibt es nicht. Der Beter von Psalm 27 hat eine andere Erwartung. Er weiß, dass das Schwere zu seinem Leben dazugehört. Aber er akzeptiert nicht, dass es für immer so bleiben soll. Der Beter sieht vor seinem inneren Auge mitten in den Attacken der Feinde schon den Sieg. Die Übeltäter werden straucheln, betet er. Vor wem sollte mir grauen, fragt er sich selbst. Am Ende erhebt sich mein Haupt über die Feinde. Und am Ende des Psalms sagt er fast schon euphorisch, ich werde sehen die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde es noch sehen, den Sieg Gottes über alles Böse. Ich werde Gottes Güte sehen im Lande der Lebendigen. Es ist noch nicht vorbei. Es ist erst aus, wenn das Böse vernichtet ist. Auch das möchte ich zum Schluss noch etwas konkreter sagen. Es ist noch nicht lange her, da hat uns Ostern an die Auferstehung erinnert. Und wenn dann im Herbst die Uhren wieder zurückgedreht werden, dann werden wir wie jedes Jahr an die letzten Dinge erinnert. An das Gericht Gottes, an die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, daran, dass Gott alle Tränen trocknen wird, daran, dass Krankheit, Gewalt, Leid, Tod und Trauer an ihr Ende kommen. Meine Bilanz dazu nach vielen Jahren Leben im Glauben ist, das ist uns eigentlich selten zu Herzen gegangen. Ich empfinde das immer als ein bisschen bemüht, fast pflichtschuldig, wenn wir vom Kommen des Herrn sprechen. Es kommt uns kaum in den Sinn, voller Sehnsucht und Leidenschaft zu rufen: Komm, Herr Jesus, komm bald. Und wir verstehen den Paulus nicht, wenn er sagt: Ich habe Lust, abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Ganz ehrlich, ich denke dann eher: Ach ja, eilt nicht. Vielleicht kann das auch ein Effekt der Zeitenwende sein, in der wir gerade leben. Dass unser Herz sich wieder danach sehnt, dass das alles endlich, endlich wahr wird. Unser Herz. Dass all die Opfer getröstet werden. Dass all die Gewaltigen vom Thron gestoßen werden. Dass die Hungrigen gespeist werden, die Lahmen gehen, die Toten auferstehen, lebendig und kräftig. Und dass der Grundtenor in all dem unbändige Freude ist. Komm, Herr Jesus, komm. Und bis dahin tun wir das Menschenmögliche. Wir beten, dass Gott auch im Vorläufigen und Vorletzten dem Guten zu dem einen oder anderen Sieg verhilft. Und auch wenn es noch nicht der Himmel ist, ist es doch eine von Gott gnädig erhaltene und lebenswert gehaltene Welt. Eine Welt, die man lieb haben kann und eigentlich muss. Keine heile, aber eine lebenswerte Welt. Trotz und mit all dem Bösen. Wir wissen nüchtern, dass zu unserem Leben auch das Schwere gehört. Wir richten unseren Blick aber auf Gott. Er ist jetzt unsere Schutzburg und er ist am Ende der Sieger. Das steht seit der Auferstehung Jesu von den Toten fest. Es steht fest. Und hier und da ist auch etwas davon zu spüren und zu erleben. Da kann man dann Halleluja sagen. Da gibt es dann kleinere und größere Siege zu feiern, Zeichen des Reiches, Hinweise auf das, was kommt. Noch nicht mehr, aber das ganz sicher. Also, wenn wir nun diesen alten Worship-Song von König David mitnehmen in die Woche, dann tun wir das getröstet. Uns passiert nichts, was Gott nicht unter Kontrolle hat. Wir sollen unser Leben nicht weniger lieb haben, aber wir sollen Gott mehr lieb gewinnen. Das passiert, wenn wir ihn anbeten, jeder für sich und wir gemeinsam. Und am Ende wird er dem Bösen und allem Leid ein Ende bereiten. Darauf vertrauen wir. Amen.